Hallo, hier ist der Bürgerfunk bei Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers mit der zweiten Stunde des Netzwerks Energiedrehscheibe. Wir behandeln Umwelt- und Klimathemen. Jetzt darf ich eben noch was nachreichen aus der ersten Stunde. Unser hiesiger Energieversorger GEW hat seine MitarbeiterInnenzahl betreff Energieberatung aufgestockt. Hurra! Da die Anfragen anwachsen. Die kommunale Wärmeplanung ist angelaufen und bis 2026 realisiert. Punktuell ist die Nutzung von Fernwärme möglich, wenn sich die Interessen der Hauseigentümer bündeln lassen. Das ist aus der Hafenlichtausgabe 223. Also wunderbar. Dann haben wir ja schon was dazugehört. Danke an Silvia für das Zusenden dieser Information. Jetzt in der zweiten Stunde spreche ich mit Andi Giorgio. Schön, dass die Zeit mal reicht und ich dich hier im Namen des Netzwerks Energiedrehscheibe aufs allerherzlichste live begrüßen darf. Du warst schon mal in einer Radiosendung mit Mitschnitten dabei. Magst du dich unseren Zuhörenden bitte mal vorstellen?
Ja, moin von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung und tatsächlich schön, dass das so geklappt hat heute. Name wurde schon gesagt, Andi Giorgio. Ich arbeite als Freiberufler im Klima- und Umweltschutzbereich, fokussiere mich dabei vor allen Dingen auf die Themenbereiche Fracking, Gas und LNG. In dem Kontext habe ich auch das Deutsche Klimabündnis gegen LNG vor über 5 Jahren mit anderen Bürgerinitiativen in Deutschland ins Leben gerufen und koordiniere seit diesem Jahr auch das transatlantische Anti-LNG-Netzwerk. Und in dem Kontext stehe ich natürlich mit dir und mit anderen auch in Wilhelmshaven in engen Kontakt und regen Austausch.
Eigentlich sind wir ja alle Klimabündnis gegen LNG, ne? So im Herzen ist das ganz wunderbar. Wir hatten gestern einen Energiekongress und ich bin eigentlich noch ganz schön müde. Andi, du bist da. Andi Giorgio, unser LNG- und Fracking-Gas-Experte, war gestern mit einem eigenen Stand dabei. Erzähl doch mal deine Eindrücke vom Kongress, bitte.
Ja, das war immer was los, den ganzen Tag. Wir sind ja um 10 Uhr gestartet und das Ganze ging um 17 Uhr zu Ende. Da waren immer Leute, da war immer anregende Diskussion, auch teilweise kontrovers. Das fand ich gut. Was mich erstaunt hat irgendwie, das Thema ist ja schon länger ein Thema, dass dann doch bei fast allen Grafiken, die ich mit hatte, auch die Fotos aus den USA, die Geschichten der Betroffenen, das hat doch noch für viele Aha-Momente gesorgt. Also es ist immer noch viel Fachwissen, was fehlt, vertieftes Wissen, was fehlt. Und viele Menschen sind auch wütend weggegangen, weil sie verstanden haben, dass das Narrativ der Bundesregierung bestenfalls naiv ist, in vielen Teilen aber doch glatt als Lüge bezeichnet werden muss. Und insofern fand ich das einen sehr anregenden und fruchtbaren Austausch und habe auf jeden Fall voll das Gefühl, dass sich das voll gelohnt hat, über den ganzen Tag verteilt, auf jeden Fall.
Was ist das Narrativ der Bundesregierung, was wir in Zweifel ziehen?
Die Bundesregierung propagiert ja den Ausbau von LNG-Infrastruktur. Also LNG steht für Liquefied Natural Gas, also Flüssigerdgas auf Deutschland. Und dazu gehören sowohl landseitige Terminals als auch quasi Schiffe, die verankert werden und dann mit dem Gasnetz verbunden werden.
So wie die Höke Esperanza hier vor Huxiel.
Und die 2 weiteren, die noch für Wilhelmshaven angedacht sind. Und die eine in Brunsbüttel, die eine in Stade und dann noch 2 vor Rügen und dann noch ein Onshore-Terminal in Brunsbüttel, noch 1 in Stade.
Wir haben in diesem LNG-Bedarfsmodell häufig gehört, das geht um die warmen Wohnzimmer. Um was geht's? Was meinst du?
Seit letztem Jahr haben wir eine Fülle an wissenschaftlichen, auch marktwissenschaftlichen Auswertungen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, was für ein Bedarf existiert. Und zwar zum einen der Startpunkt als Business as usual, aber dann natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir den Gasverbrauch enorm senken müssen, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen und bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Und all diese Studien besagen ganz klar, es mag eventuell einen Bedarf geben für ein bis von mir aus 3 dieser schwimmenden Einheiten, aber höchstens für ein paar Jahre. Mit ein paar Jahren sind vielleicht 5 Jahre gemeint. Und dann wird es aber diesen Bedarf, den die Bundesregierung kreiert, so nicht geben. Das heißt also, dass das, was aktuell geplant ist, eine komplette Überkapazität ist. Und gleichzeitig wird aber von der Bundesregierung nach außen das Narrativ bemüht, dass wir das trotzdem brauchen, damit eben die Menschen nicht zu Tode frieren. Die Berichte und Studien, die wir aber haben, zeigen ganz klar auf, dass wir den Wohnbereich relativ einfach dekarbonisieren können und dass dann am Ende diese komplette Überkapazität an fossiler Infrastruktur da stehen wird, die zweierlei Effekte mit sich bringen könnte. Zum einen einen totalen fossilen Lock-in-Effekt kreieren. Das heißt also, wir werden in der fossilen Abhängigkeit gehalten, länger als wir es uns auch klimaschutztechnisch erlauben können. Der zweite, das wäre fürs Klima etwas besser, aber für zukünftige Haushalte ebenso katastrophal, dass wir Investitionsruinen kreieren, die teilweise eben auch noch mit Staatsmitteln kofinanziert worden sind.
Steuergelder.
Dass dann in einem Szenario, wo wir dann in 5 Jahren bei einer anderen Bundesregierung plötzlich feststellen, das hat alles gestimmt, was wir hier an Prognosen haben, und wir diese Assets, also diese Terminals, schneller vom Netz nehmen müssen, dass dann eben die Betreiber auch noch herkommen können und dann Schadensersatz verlangen können.
Wir haben heute einen Live-Gast im Studio. Wir hatten gestern einen schönen Kongress in Wilhelmshaven im Gorch-Fockhaus. Vielen Dank ans Gorch-Fockhaus für den Service. Und Andi ist heute im Studio, Andi Georgiou, und möchte noch mal ein bisschen was berichten aus seiner Arbeitswelt. Er ist Campaigner zum Thema LNG und Fracking. Und wir hatten am 14.10. eine Delegation aus den USA hier. Da warst du schon mal da. Erzähl mal bitte.
Zum einen muss denjenigen da draußen, die das noch nicht wissen, klar gemacht werden, dass es eine direkte Verbindung gibt zwischen deutschen LNG-Import-Terminals und US-LNG-Export-Terminals, teilweise bestehend, aber teilweise auch im Bau befindlich. Diese Verbindungen bestehen zum einen über angekündigte Langzeitverträge zwischen US- und deutschen Firmen. Zum anderen sehen wir aber gerade am Standort Wilhelmshaven, dass von den 34 LNG-Tankern, die bisher ihre klimafeindliche Ladung gelöscht haben, 27 aus den USA kamen. Und diese Delegation, die du angesprochen hast, war eine Delegation betroffener Mütter und Frauen aus der Golfregion in den USA. Das heißt, wir haben es vor allen Dingen mit 2 Bundesstaaten zu tun, die betroffen sind. Das ist Texas und Louisiana. Und dankenswerterweise, auch dank euch, war es möglich, sie auch nach Wilhelmshaven zu lotsen sozusagen.
Das ist uns eine Ehre, hier kommt das Zeug ja an, ne? Ja.
Und das, was sie insgesamt auf der Tour berichtet haben, ich habe es ja vorher schon live in den USA im Mai gehört und erlebt, ist einfach nur horrend, und das muss den Menschen hier klar werden. Also wir sprechen davon, dass in den LNG-Exportgebieten, und da sind wir noch nicht in den Fracking-Feldern, da die Auswirkungen kommen noch on top, dass aber allein in diesen LNG-Exportgebieten die Krebsraten enorm hoch sind, die Atemwegserkrankungen bei Kindern enorm hoch sind. Ja. Wir haben es vor allen Dingen mit schwarzen, Latino- und indigenen Gemeinschaften, die betroffen sind. Das ist natürlich insgesamt eine soziale Frage in den USA, aber aufgrund der Historie der USA ist der Umweltrassismus unmittelbar verknüpft mit bestehenden und auch neuen fossilen Projekten. Und dazu gehören eben auch die LNG-Terminals, die später auch langfristig Deutschland mit Gas versorgen sollen. Und es ist wichtig, dass man den Menschen und auch politisch Verantwortlichen hier vor Ort klar macht, dass wir all diese strukturellen Menschenrechtsverletzungen mit importieren, mhm, und dass das keine Kavaliersdelikte sind.
Es ist einfach ernüchternd. Also ich war so betroffen auch, und viele Leute hatten auch irgendwie Tränen in den Augen, als die Freundinnen da aus den USA berichteten, wie es ihnen eigentlich geht. Für mich ist spannend jetzt in dem Gespräch rund ums Thema Wasserstoff, welche nächsten Kolonialisierungsstrukturen wir schaffen, wenn wir aus anderen Ländern wieder Energiemengen nehmen, um für uns irgendein Gas zu haben, was dann weniger klimaschädlich ist, was wir in ein Methan wandeln, über die Meere schiffen. 30% Verlust haben wir gestern schon mal gehört, wären da zu vermelden, wenn also jetzt, was weiß ich, Gas aus Australien, die Herkunftsländer unserer grünen Moleküle verändern sich ja in den Erzählungen jetzt unseres Energy Hub. Also ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, und wir fordern einfach da die Kommunikation auch auf, ne? Wir hatten ja auch gesprochen, dass wir bei Uniper waren jetzt auf dem Termin. Da waren wir eingeladen als Naturschutzverband in der großen Turbinenhalle, und dort haben wir dann auch einen entsprechenden Menschen gefunden aus der Geschäftsleitung von Uniper in Düsseldorf. Dort werden also die Gespräche dann weitergehen. Wir bieten uns dort an und werden Fragen stellen. Bei mir ist heute Andi Georgiou als Campaigner zum Thema LNG und Fracking. Das Thema mit der Gesundheit, das ist ja auch bekannt im Bereich der deutschen Gasfördergebiete, dass da auch Atemwegserkrankungen und Krebserkrankungen ruchbar sind. Auch gerade in Niedersachsen hörten wir das aus unserem Netzwerk. Auch in Friedeburg hat man das Gefühl, also Horsten Ezel, dass trotz des nur noch Umschlagen von Erdgas irgendwie doch die Krebsrate gefühlt höher ist. Wir sind noch nicht so weit, es ist ja alles Ehrenamt, was wir machen, dass wir sagen können, wir haben da mal Zahlen ermittelt und Abfragen gemacht, auch gerade durch die Region Eetzel läuft irgendwie so eine Landkreisgrenze. Das heißt, wenn der eine Landkreis was weiß, ist es vielleicht zuständig vom anderen. Ist also noch ein bisschen schwer zu ermitteln. Kannst du uns da was zu sagen, Gesundheit rund ums Thema Gas?
Wir hatten ja vor einigen Jahren auch eine Studie des Landes Niedersachsen, das sich genau mit dieser Frage beschäftigt hat. Also es gab hohe Krebszahlen in den Erdgasfördergebieten in Niedersachsen, Landkreis Rothenburg zum Beispiel. Und die Studie ist dann mehr oder weniger mit der verkürzten Aussage beendet worden, dass man sagt, ja, eventuell besteht ein Zusammenhang, aber wir brauchen eigentlich eine vertiefte Datengrundlage dafür. Und meines Wissens nach ist die niemals geschaffen worden.
Weiß das jemand von euch, Datengrundlage? Recherchiert doch gerne mal mit und schickt die Ergebnisse dazu an info@nabu-wilhelmshaven.de. Also dieses Netzwerk besticht dadurch, dass wir Informationen auch geschickt bekommen und zugeteilt bekommen.
Wir haben ja über LNG-Import-Terminals in Deutschland gesprochen und dass die Bundesregierung für extrem viele Projekte pusht, die auch energie- und versorgungstechnisch nicht notwendig sind, aber extrem klimaschädlich mit strukturellen Menschenrechtsverletzungen einhergehen. Und das meiste Gas, was hier anlandet, ist Fracking-Gas aus den USA. Und den Menschen da draußen muss klar sein, dass je mehr Fracking-Gas wir importieren, desto näher die Debatte heranrückt, dass man das bestehende Fracking-Verbot in Deutschland entsprechend aufhebt. Wir haben das letztes Jahr schon gesehen, dieses Jahr wieder gab es Vorstöße und das würde vor allen Dingen Niedersachsen betreffen.
War das nicht das, dass der Söder gesagt hat, man könne das alles mal Niedersachsen machen? Den Atommüll und das Wind und alles soll doch bitteschön hier und so?
Genau, das Problem ist natürlich, dass die geologischen Formationen, die in Anführungsstrichen am vielversprechendsten sind, sich in Niedersachsen befinden. Aber den Menschen hier vor Ort, nochmal muss klar sein, wenn wir diese Fracking-Gas-Importe zulassen und vielleicht sogar perspektivisch uns über Jahrzehnte an sie binden, dann wird die Fracking-Verbots-Aufhebungsdebatte Dauerläufer sein. Und sollte Fracking hier in Deutschland wieder erlaubt werden, dann müssen sich die Menschen vor Augen führen, dass wir es hier nicht mit ein, zwei, drei Bohrstellen zu tun haben, sondern wir sprechen von Hunderten bis Tausenden von Bohrstellen, die notwendig sind, mit einem enormen Wasserverbrauch, einem enormen Chemikalienverbrauch und einem Riesenumfang auch am toxischen Lagerstättenwasser, was irgendwie entsorgt werden muss.
Da gab es doch, glaube ich, diese Sammelgruben im Thüringischen, ne? Also wo unser Bernd davon berichtet hatte, das war ja auch krass, was da noch an Dreck aufgetaucht ist. Das wurde einfach Schippe Sand drauf oder so. So wurde das gelöst, ne?
Es war nicht in Thüringen, das war in Sachsen-Anhalt in der Altmark.
Entschuldigung.
Ja, aber ja, da hatten die einen Giftsee aus diesen Abwässern. Und in dem Kontext kommt der Gesundheitsaspekt nochmal zur vollen Wirkung. Denn wenn es Hunderte bis Tausende von Bohrstellen gibt und mit Zigtausenden von Lkw-Fahrten mit Chemikalien und Wasser, mit Leckagen, die nicht verhindert werden können, egal wie sauber man arbeitet.
Ja, ja, schon mal besser als in den USA, das hält man uns ja ewig vor dann, ne?
Ja, das sagt man immer, aber man hat erstens nie in diesem großflächigen Maßstab gefrackt und zweitens gibt es trotzdem eine ziemlich beeindruckende Liste an Unfällen in den vergangenen Jahrzehnten der Erdöl- und Erdgasindustrie in Deutschland. Also der Firma Wintershall ist zum Beispiel über 4 Jahre lang nicht aufgefallen, dass mehrere hunderttausend Liter hochtoxischem Lagerstättenwasser einfach rausgesuppt sind. Das war in Niedersachsen, der Standort ist mir jetzt gerade entfallen.
Ja gut, aber trotzdem halte ich bei für uns Nordlichter. Ne? Könnte man sagen, wenn wir jetzt auf Fracking setzen, ist das so ein Weiter-so dieser fossilen Wirtschaft? Denn ich glaube, der Weltmarkt wird ja entscheiden, ob der um die Welt geschiffte Wasserstoff irgendwie energiefähig wird oder ob wir ein Fracking-Gas haben. Ich glaube, dann wird doch wahrscheinlich der Preis letztlich heiß sein für die immer noch vorhandenen Röhren, für die immer noch vorhandenen Gasanschlüsse, für die immer noch vorhandenen Transporteure. Das greift ja alles Hand in Hand. Und dann kann man vielleicht nachher sagen, je nachdem, welche Regierung wir haben, mit welcher Akribie wir Klimaschutz machen wollen, dann bleibt das einfach so und wir nehmen halt das jetzt erst noch.
Beim Thema Preis beißt sich ja die Katze in den Schwanz, weil wir nie die vollen Kosten debattieren. Wir debattieren nicht die Gesundheitskosten, wir debattieren nicht die Folgekosten für nicht nur die Umwelt, sondern auch fürs Klima. Und wir lassen uns weiterhin in der Debatte um fossile Brenner und Rohstoffe verhaften, anstatt das zu debattieren, was wir wirklich debattieren müssen. Also all das, was gestern beim Energiekongress debattiert wurde, ja. Energie in Bürgerhand und mit Energie ist auf jeden Fall gemeint, nicht fossile Energie. Und das ist das, worauf wir uns fokussieren müssen und sollten.
Faden verloren. Aber wir hatten gestern ja den Kongress und da gab es in der Mitte ein Podium, das hieß Energienetze dezentral oder zentral ausgestalten. Und unserer Kalkulation nach, also jetzt aus dem gesamten Netzwerk betrachtet, wo eben auch der Jürgen von der Energiewende mit da war, heißt es, wir brauchen perspektivisch das Gas in den Heizungen der Wohnungen nicht mehr, wenn wir dezentrale Energienetze schaffen. Was war dein Eindruck zum zweiten Podium, Andi?
Die Botschaft war klar, die Technik ist da, das ist machbar und dezentrale Lösungen und vor allen Dingen Energie in Bürgerhand bedeutet auch nochmal eine flächendeckende Demokratisierung. Das heißt also, hier geht es sogar um mehr als nur das reine Energiethema, denn man wird wieder souverän, also der eigenen Energieproduktion, aber auch des eigenen Energieverbrauchs, damit auch geht einher eine natürlich stärkere Sensibilisierung.
Und ein Energiesparen, ne?
Und ein Energiesparen und auch ein größeres darüber nachdenken, wofür verwende ich Energie, was übrigens auch Teil war des ersten Podiums,
ja.
Transformation der Industrie, Chancen oder Risiken. Und auch da war klar, das größte Risiko besteht, wenn wir nichts tun, also wenn wir diese Transformation eben nicht angehen, und zwar Transformation weg vom Fossilen, egal in welcher Form. Und die Chancen ergeben sich eben aus dem aktiven Mitwirken. Allerdings habe ich auch klar gemacht, dass wir zuallererst auch drüber nachdenken müssen, was für eine Industrie wir uns noch im 21. und perspektivisch 22. Jahrhundert leisten können und wollen. Zum einen, weil es nämlich darum geht, dass wir eine veraltete und komplett auf fossilen Brenn- und Rohstoffen aufgebaute Industrie aus dem 19. und 20. Jahrhundert irgendwie noch lebensfähig halten wollen und dadurch auch immer mit so Scheinlösungen um die Ecke kommen. Zum anderen, weil diese Industrie teilweise hochtoxische und nicht essentielle Produkte entsprechend generiert, wie zum Beispiel Wegwerfplastik. Und insofern kann es nicht sein, dass wir uns Lösungen einfallen lassen müssen, wie man den enormen Energiehunger dieser Industrie, die am Ende des Tages, ein bisschen salopp gesagt, Tünne herstellen, wie man für die Lösungen findet und dafür eben sozusagen Haushalte darben müssen.
Ja.
Und ohne diese Grundsatzdebatte um die Industrie der Zukunft, die ganz anders aussehen kann, wie sie heute aussieht, ja, werden wir es nicht erreichen, den Transformationsprozess in die richtigen Bahnen zu lenken.
Es flattert noch eine Frage rein zum Thema, wie finanziert man den Umbau im Altbau bei Menschen mit geringem Einkommen? Wie wird das sozialverträglich gelöst? Das nehmen wir mit in die nächste Sendung. Das ist hochinteressant auch als Thema. Die wird dann sein am 19.11., also 14 Tage von heute, gibt es wieder die nächste Sendung. Wir haben noch einen Hinweis bekommen, im Landkreis Friesland gibt es schon eine Energieberatung. Danke, Werner, für diese Information. Den Link schicke ich euch gerne zu. Nachricht per Messenger, WhatsApp, Signal oder Streamer oder Telegram geht alles. 0171 371 6016, dann passe ich euch diesen Link weiter. Dann könnt ihr euch mal um eure eigene Hütte bemühen und das gucken, wie es geht und wie man das auch machen kann.
Bürgerbeteiligung?
Thema Bürgerbeteiligung. Das war wieder der Knaller gestern, oder?
Ja.
Also das hat so richtig, wir haben echt gedacht, kommt da jetzt noch einer? Aber ja, und dann? Was war dein Eindruck?
Also das war natürlich ein super spannendes Panel und es gab ja auch verschiedene Modelle von Bürgerbeteiligung, die durchdiskutiert worden sind. Aber im Kern denke ich, das, was wesentlich herausgestrichen worden ist oder hervorgehoben worden ist, ist, wenn eine Bürgerbeteiligung angeboten wird, dann muss sie vorab angeboten werden. Das heißt, bevor irgendeine politische oder behördliche Entscheidung bereits gefallen ist, dann muss sie ernst gemeint sein. Das heißt also nicht nur eine Meinung abholen, auf den Rücken klatschen und dann Dankeschön, dass du dabei warst, sondern dann müssen die Bürger das Gefühl haben, das, was sie reingebracht haben, mündet auch in irgendeiner Art und Weise in den Abwägungsprozess oder führt sogar dazu, dass es politische Prozesse anstößt, die sich dann auch konkret realisieren. Und das, was wir aber gehört haben, war eine berechtigte Grundfrustration über Fake-Bürgerbeteiligungen, die in unterschiedlichsten Formen durchgeführt werden, teilweise erst nachdem im Grunde genommen die Entscheidung schon gefallen ist, sogar noch im Nachhinein eine Bürgerbeteiligung anzubieten.
Ressourcenverschwendung.
Ist eine Beleidigung des gesunden Menschenverstandes de facto. Ich fand dieses Beispiel des Energierates super spannend. Es vorgestellt wurde, ich glaube, aus Görlitz, wenn ich mich recht entsinne.
Das war auch ein Beitrag aus dem Publikum, also nicht von Pernel oben, ja.
Genau, aber wo dargestellt wurde, wie tatsächlich ein ernst genommener Bürgerrat tatsächlich für die Bürger mit der Verwaltung, mit der Politik spricht und dann auch diese Basispartizipierung an den demokratischen Prozessen ermöglicht und somit im Grunde auch die Fahne hochhält für die Demokratie. Denn oftmals sind ja die Leute, die sagen, wir müssen jetzt aufpassen, dass die Demokratie nicht zugrunde geht, sind genau diejenigen, die sie untergraben, indem sie nämlich solche Fake-Bürgerbeteiligungen vorsehen, beziehungsweise die Bürgerbeteiligung komplett einstampfen, wie wir sie Land auf Land ab bei den Pseudogenehmigungsverfahren für die LNG-Terminals sehen.
Das ist krass, ja. Deutschlandgeschwindigkeit, hurra, ne? Also Deutschlandgeschwindigkeit in der Demokratisierungsrückdrehung. Also verrückt, was wir da erleben. Und auch die Kommunikation, die wir ja schon jetzt seit geraumer Zeit mit den Behörden hier führen und welche Antworten wir uns wünschen und wie oft wir Woche um Woche warten, dass eine Antwort auf eine E-Mail kommt. Wir sind ja keine Fachleute. Vielleicht sind unsere Fragen auch ein bisschen dumm gestellt. Aber dann muss man da vielleicht auch mal eine Antwort geben. Wenn ich frage, wie viele Fische verrecken in der Höhe Esperanza? Dann will ich keine Antwort, die heißt, die Biomasse wird an Land entsorgt. Sondern ich will wissen, wie viele Fische und welche Arten. Das habe ich auch so gefragt. Ich weiß nicht, wie oft ich diese E-Mail noch losschicken muss. Moin. Also, kommt demnächst mal wieder. Wenn der Kongress ist jetzt durch, jetzt geht's wieder los mit E-Mail-Arbeit. Wir haben Andi Georgiou zu Besuch. Sag mal, Andi, nach all dem, was wir jetzt heute so besprochen haben, müsstest du nicht eigentlich einen Zweitwohnsitz in Wilhelmshaven haben, so oft wie du schon da bist?
Ja, so langsam wird sich das rentieren, aber wenn die natürlich so weitermachen mit der LNG-Infrastruktur hier in Wilhelmshaven, wäre es sogar notwendig. Wir schauen mal. Ich überlege mir das nochmal.
Hier war der Wahnsinn des Netzwerks Energiedrehscheibe mit Stefanie Eilers als Person. Wir machen weiter und warten nun auf den Austausch mit der Wirtschaft. Mehr als gestern muss es nun um Austausch in der Öffentlichkeit gehen. Wir haben nun alles angeboten und setzen jetzt hiermit mal eine Wunschfrist.